Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Die Meinungsfreiheit ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie und sie steht unter Beschuss. Das ist nicht erst seit der ehemaligen Bundesministerin Nancy Faeser oder Ex-Wirtschaftsminister Habeck und auch Kanzler Friedrich Merz so, die sich über Klagen und Anzeigen, Kritik, humorvolle oder auch überspitzte Schmähung und Memes vom Hals halten möchten. Wo beginnt und endet heutzutage eigentlich freie Rede? Und wer bestimmt eigentlich, was noch sagbar ist? In Deutschland verliert man mehr und mehr den Überblick, scheint es. Mit der Berliner Erklärung meldet sich jetzt eine überparteiliche Initiative zu Wort und fordert nichts Geringeres als eine Rückbesinnung auf die Grundlagen demokratischer Willensbildung. Diese Erklärung soll am 8. April veröffentlicht werden. Was steckt dahinter? Wer steht dahinter und was will diese Erklärung konkret verändern? Darüber spreche ich jetzt mit dem Soziologen und Publizisten Dr. Christian Zeller vom Bündnis Redefreiheit. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Zeller, ganz grundlegend, was ist die Berliner Erklärung in Ihren eigenen Worten?
Also die Berliner Erklärung ist ganz kurz gesagt ein überparteiliches und auch, kommen wir vielleicht dann gleich noch drauf, ein lagerübergreifendes Grundsatzpapier zur Meinungsfreiheit. Und das Ziel ist, die Meinungsfreiheit und mit ihr die freiheitlich-demokratische Grundordnung in der Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen und was Meinungsfreiheit angeht, auch wieder zu stärken.
Was war der schleichende, aber vielleicht auch der konkrete Auslöser, der Sie und Ihre Mitstreiter dazu gebracht hat, dieses Papier zu formulieren?
Ja, wir beobachten ja schon seit geraumer Zeit, seit mehreren Jahren, mindestens seit 10, 15 Jahren, eine schleichende Aushöhlung der Meinungsfreiheit. Das macht sich jetzt in den letzten Jahren auch zunehmend bemerkbar, auch in den Daten in der bekannten Allensbach-Umfrage, wo seit 2015 eigentlich kontinuierlich die Zahl der Personen, die sagen, sie können ihre Meinung frei äußern, also subjektiv wahrgenommen, dass die fällt. Die ist jetzt auf einem Stand von ungefähr 45, 47% sagen das jetzt nur noch. Das ist eine Katastrophe für eine freiheitliche Grundordnung. Und wir haben immer wieder, wenn es sozusagen um Krisen geht, eigentlich um Krisen, vor die sich das Land gestellt sieht, denken Sie an die Migrationskrise, die Diskussion um den Klimawandel, Corona, Ukraine und so weiter. All diese Krisen gehen interessanterweise nicht mit einer Öffnung des Diskursraumes einher, sondern mit einer Schließung. Bestimmte Positionen sollen dann unsagbar sein. Dann gibt es ein Vokabular an Kampfbegriffen, das dann über Andersdenkende oder andere Positionen ausgeschüttet wird, vom Putin-Versteher über den Rechtsextremisten zum Islamophoben und so weiter. Das vollzieht sich dann auch hauptsächlich auf der medial-kulturellen Ebene. Aber was wir in den letzten Jahren jetzt eben zunehmend auch beobachten, ist, dass der Staat eingreift in die Meinungsfreiheit. Denken Sie an die berühmte Presseerklärung vor 2 Jahren, wo Nancy Faeser gesagt hat, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Der Verfassungsschutzpräsident sitzt daneben und warnt vor sich einnistenden Gedanken. Also da ist mir persönlich das erste Mal wirklich klar geworden, dass da wirklich was ins Rutschen geraten ist. Corona-Zeit davor war ja auch schon heftig und jetzt häuft es sich eigentlich fast wöchentlich. Denken Sie an Daniel Günther bei Markus Lanz, der mehr oder weniger offen ein Medienverbot fordert mit Blick auf das Portal News. Und dergleichen ja, Angriffe auf die Meinungsfreiheit gibt es jetzt zuhauf, auch Angriffe auf Presseorgane. Im letzten März war eine Veranstaltung der Linkspartei, wo gefordert wurde, dem Portal Polonews auf die Tasten zu treten. Involviert war eine Mitarbeiterin der Amadeo-Antonio-Stiftung, die wiederum staatsfinanziert ist. Und da hat sich also wirklich ein Komplex, ein NGO-Komplex und ein Staatskomplex herausgebildet, der die Meinungsfreiheit und damit die Grundlagen der freiheitlichen Ordnung massiv bedroht. Und darauf reagiert die Berliner Erklärung.
Sie sprechen von Versagen der Institutionen. Welche Institutionen ziehen Sie denn dazu oder zählen Sie denn dazu? Also ist es zum Beispiel auch die Bundeszentrale für politische Bildung oder andere, also diejenigen, die quasi vom Staat ausgehen sozusagen? Bei welchen Institutionen liegt genau das Problem?
Also ich würde jetzt gar nicht von einem Versagen der Institutionen selber sprechen. Was wir, denke ich, beobachten, ist ein Kapern der Institutionen durch Personen, durch Kreise in unserem Staat, die nicht mehr ausreichend in der Lage sind, zwischen ihrer eigenen, auch legitimerweise parteipolitisch gefärbten Überzeugung und dem Handeln zu differenzieren, was der Staat als solcher ihnen abverlangt. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung nehmen, da ist jetzt Sönke Rix vor kurzem der Chef geworden. die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich erinnere mich an die 90er Jahre, als ich selbst in der Schule war, war wirklich immer eine hervorragende Einrichtung, wo man hervorragend neutrale Informationen über die freiheitlich-demokratische Grundordnung und so weiter bekommen hat. Da konnte man wirklich stundenlang drin stöbern. Mittlerweile ist dieser Teil nicht vollständig nicht existent, aber es ist eben sehr stark überlagert durch Themen Antikolonialismus, Trans-Thematik und so weiter, die eben dann der Chef da offenbar featuren möchte. Und das ist schlichtweg nicht die Aufgabe von staatlichen Institutionen. Und es zerstört letztendlich das Vertrauen eben in einen neutralen Staat. Ein neutraler Staat ist deswegen so wichtig, weil was die Regierung sozusagen macht, muss ja immer hervorgehen aus dem, was vorher Bürger diskursiv in einen möglichst offenen Raum der Debatte eingespeist haben. Wenn jetzt der Staat über solche Institutionen wie NGO-Förderungen oder auch eben die Bundeszentrale für politische Bildung diesen Raum selbst präformiert, ja, dann drehen sich quasi die Legitimationsketten um. Dann hat der Staat im Grunde die Macht, dem Souverän auf mehr oder minder subtile Weise dann vorzugeben, was er denken und sagen darf. Und damit bröckelt im Grunde die Legitimation für ihn, da die ja immer nur von unten nach oben sozusagen erwachsen kann.
Genau, das wollte ich nämlich gerade aufgreifen. Da kommen wir zu den Kernideen und Forderungen. Dieser zentrale Gedanke von unten nach oben, ja, wie die Willensbildung stattfinden muss, das formulieren Sie. Aber was bedeutet das ganz konkret im Alltag einer Demokratie?
Das bedeutet eben, dass sich Bürger versammeln in ganz verschiedenen Diskursräumen erstmal. Das können Parteiveranstaltungen sein, Initiativen, Vereine und so weiter. Aber es spielt sich eben auch ganz viel vermittelt über die Medien ab. Ja, wir leben in komplexen Massendemokratien. Bei jeder Nation ist das im Grunde so. Das heißt, die zentralen Diskursschleusen sind die Medien, über die sich das dann vollzieht. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass Bürger sich, wenn sie sich sozusagen face-to-face begegnen, nicht selbst schon zensieren. Ja, Stichwort Kontaktschuld wird ja häufig aufgebracht. Oder dann muss man auch in bestimmten beruflichen Kontexten Angst um seinen Arbeitsplatz haben, wenn man bestimmte Meinungen äußert. Also das darf sozusagen auf der einen Seite nicht sein. Es muss ein Klima der freien und offenen Debatte herrschen, wo unterschiedliche Meinungen erstmal zugelassen werden. Und eine zweite Voraussetzung ist, dass die Meinungen, die dann aus der Bürgerschaft heraus erwachsen, dass die eben auch in den Medien einigermaßen ausgewogen aufgegriffen werden. Und auch das ist nachweislich nicht der Fall. Ja, also eine eindrucksvolle Umfrage vom letzten Jahr der TU Dortmund zeigt, dass 3/4 der befragten Journalisten eine rot-rot-grüne Präferenz haben. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn Journalisten rot-rot-grüne Präferenzen haben. Nur wenn das Mediensystem eben insgesamt so eine Unwucht hat, dann fühlt sich der Souverän auch nicht mehr repräsentiert über diese eben in Massendemokratien zentralen Diskursschleusen. Und das verstärkt dann wiederum auf der Face-to-Face-Ebene das Gefühl, ja, bestimmte Sachen, die darf ich nicht sagen, die kommen irgendwie nicht gut an. Und das ist alles für eine freiheitliche Ordnung kein guter Befund. Und da richtet sich eben die Berliner Erklärung dagegen.
Also das Wichtigste, der Staat soll sich raushalten und der Staat soll keine ungerechten Voraussetzungen schaffen, indem er einfach die ihm genehmen Meinungen fördert. Kommen wir mal zu denjenigen, die das Ganze anschieben und unterstützen. Die Liste der Unterzeichner ist ja breit gefächert, von Künstlern bis Wissenschaftlern. Wen wollen Sie mit der Berliner Erklärung konkret erreichen?
Wir wollen jeden erreichen, dem die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Meinungsfreiheit als ihr Grundpfeiler ein Anliegen ist. Wir sind jetzt 141 Erstunterzeichner, 21 Initiatoren. Zu den Initiatoren zählen zum Beispiel Norbert Bolz, der Kabarettist Kay Ray, Ulrike Gero ist dabei, der Philosoph Michael Esfeld, der Rechtsanwalt Ralf Höcker, Ulrich Vosgerau, Fabian Nicolai von der Achse, Jan Ristau, auch ein Anwalt. Und wir wollen eben vorangehen, wieder formulieren, dass im Grunde der Staat sich aus der Sphäre der Meinungsbildung herauszuhalten hat. Und zwar nicht deswegen, weil wir jetzt in irgendeiner bestimmten Weise staatskritisch wären oder dem System irgendwie kritisch gegenüberstehen würden, sondern weil das schlichtweg die Voraussetzung für einen intakten Staat ist, dass sich eben auf der Ebene unten, sage ich mal, unter den Bürgern in diesen Diskursräumen erstmal Meinungen frei bilden können, sich bürgerfrei assoziieren können und dann auch die Legitimationsketten nach oben hin dadurch gesichert werden. Und wir sprechen mit der Erklärung tatsächlich jeden an, dem genau das ein Anliegen ist. Bürger assoziieren sich frei, bringen, starten Diskurse und dann stehen dann eben Gesetze und das hat dann eben auch die volle Legitimität, die aus diesem unpräformierten Diskursraum erwachsen ist.
Sie haben die Namen selber schon genannt, beispielhaft Esfeld, Bolz, Gero. Das sind ja Namen, die auch Kontrafunkhörern durchaus geläufig sind und auch vielen, die, sage ich jetzt mal, eben in der medialen alternativen Blase unterwegs sind, einer gewissen Gegenöffentlichkeit. Die Frage ist, diese Personen, die wir jetzt gerade genannt haben, gelten jetzt zum Beispiel in den Mainstream-Medien als umstritten. Das muss natürlich für niemanden irgendetwas bedeuten, aber die Frage ist, wo ist die Anschlussfähigkeit über die Wagenburg der sozialen alternativen Medien hinaus? Also wie wollen Sie damit eine kritische Masse erreichen?
Erstmal würde ich sagen, dass jetzt der Inhalt auch der Berliner Erklärung erstmal für sich selbst steht. Also wer jetzt glaubt oder die These aufstellt, dass da irgendetwas problematisch wäre, das sind ja dann meistens so ganz vage Begriffe oder umstritten oder dass man sich da irgendwie entfernen würde von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der müsste das eben konkret zeigen am Text. Insofern ist es jetzt auf dieser inhaltlichen Ebene erstmal gar nicht so relevant, wer dafür eintritt. Ich finde, jeder, dem die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein Anliegen ist, der sollte dahinter stehen können. Sie sprechen aber natürlich einen sehr interessanten Gesichtspunkt an. Ja, der beschäftigt mich auch schon seit geraumer Zeit, weil es ist tatsächlich so, dass das Thema Meinungsfreiheit selbst zu einem umstrittenen Thema geworden ist. Ja, und das wiederum hängt eben mit der Unwucht des Mediensystems zusammen, mit der Unwucht, die daraus resultiert, dass der Staat massiv politisch einseitige NGOs und so weiter fördert. Das Thema Meinungsfreiheit hat selbst schon so einen Hauch des Komischen oder da treten nur Rechte dafür ein bekommen. Und die entscheidende Frage, die Gretchenfrage geradezu ist, wie kommt man da wieder raus? Und was wir eben versuchen möchten, und ich glaube, das ist uns in der Erklärung, wenn man jetzt auf die Erstunterzeichner blickt, auch gut gelungen, erstmal ein unter dieser sozusagen Lagerbildungsbedingung möglichst breites Spektrum an Personen abzubilden. Ich sage mal ein paar Personen, die zu den Erstunterzeichnern gehören. Da ist die Kabarettistin Lisa Fitz. Wir haben auch zwei Frauenrechtlerinnen an Bord. Aber auch Hans-Georg Maaßen. Wir haben Waldemar Hartmann dabei. Wir haben den Historiker Egon Fleig dabei, den Historiker Peter Höres. Dann Mitglieder der Hayek-Gesellschaft. Wir haben verschiedene Organisationen auch vermittelt über die Unterzeichner dann an Bord des Freiblick-Instituts, des Netzwerk Christa und so weiter. Und ich denke, dass wir unter der Bedingung, dass die Meinungsfreiheit selbst schon irgendwie als ein politisch gefärbtes Thema gilt, eine wirklich große Bandbreite an Personen unter der Erklärung versammeln können. Und jetzt im nächsten Schritt, wenn die Erklärung dann eben veröffentlicht ist, am 8.4., dann kann sich jeder, der möchte, auf der Webseite von Bündnis Redefreiheit, das ist die Organisation, die das Ganze trägt und ins Leben gerufen hat, eintragen und sagen, ja, die freiheitliche Grundordnung und die Meinungsfreiheit als ihr Grundpfeiler ist mir eben ein zentrales Anliegen. Und da wählen wir jetzt nicht aus, selbstverständlich nicht. Uns ist einfach die freiheitliche Grundordnung ein Anliegen und da kann dann jeder eben seine Meinungsfreiheitsstimme sozusagen dafür bekunden.
Die Berliner Erklärung ist ein neuer Beitrag in dieser Diskussion. Am 8. April, nächste Woche Mittwoch, wird es eine Pressekonferenz dazu geben. Darüber sprach ich mit Dr. Christian Zeller. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.